Dankeschön. Ja, guten Morgen zusammen. Als der Petrus seine schlimmste Zeit seines Lebens hatte, da hat er ja dreimal Jesus verleugnet. Dreimal hat er gesagt, dass er Jesus nicht kennt. Und als dann Gott beziehungsweise Jesus ihn wieder so auf sich, an sich rangelassen hat, sage ich jetzt mal, nach seiner Auferstehung. Ihr müsst euch das vorstellen, nach diesem schönen, wunderbaren Frühstück kommen die beiden wieder zusammen, so richtig wie Kumpels, laufen da am Strand lang und da stellt Jesus dem Petrus eine Frage. Ich weiß nicht, was ihr jetzt gefragt hättet. Warum hast du Schwachkopf nicht auf mich gehört? Oder willst du dich nicht beim nächsten Mal ein bisschen mehr anstrengen, Zähne zusammenbeißen und dann zeige ich dir mal, wie man richtig Zeugnis gibt, so, ja, wie man dazu steht? Nein, was hat er ihn gefragt? Genau, liebst du mich? Wenn man in die Bibel hineinschaut und sogar auch im Alten Testament, dann merkt man eine Eigenschaft Gottes, die über all den anderen steht. Über Gerechtigkeit, über Heiligkeit, über all die anderen Sachen. Und das ist Liebe. Ich habe mal versucht, so im Alten Testament reinzuschauen, weil man ja immer sagt, das Alte Testament ist ja so ein bisschen brutal. Da geht es ja um Schlachten, Kriege, Ausrottung zum Teil und. Also schon recht heavy geht es dazu. Aber eines ist mir doch aufgefallen, dass die größte Motivation Gottes auch im Alten Testament Liebe war. Er wollte ein Volk, er wollte eine Nation, die ihn liebt. Und schaut einmal die 10 Gebote an. Was sind denn die 10 Gebote? Habt ihr euch da schon mal drüber Gedanken gemacht? Nichts weiter als praktische Anweisung, was Liebe eigentlich bedeutet. Oder? Du sollst niemandem was stehlen. Ja, warum nicht? Weil dem das wehtut, oder? Dem fehlt dann nämlich was. Oder begehr nicht eines anderen Weib, also Frau. Ja, warum? Weil das auch wehtut. Und all die Gebote sind eigentlich Gebote, wie man miteinander umgeht. Und heute möchte ich euch aus dem letzten Buch der Bibel ein Wort lesen, da geht es auch darum. Ihr kennt ja die Sendschreiben, oder? So kalt? Cool. Okay. Ja. Also, ja, das Zähneklappern ist sonst so laut, gell? Okay. Ich lese mal aus Offenbarung 2, 4 bis 5. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du abgefallen bist, und tu Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich und werde deinen Leuchter von der Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Als ich noch ganz jung in der Gemeinde war, da hat so ein älterer Bruder immer davon gesprochen, er hat die erste Liebe verlassen. Und ich habe immer gedacht, was will der Kerl eigentlich? Was meint der? Warum sagt er mir das? Was bedeutet das, erste Liebe oder erste Liebe verlassen? Und irgendwann, wenn man so ein bisschen älter wird im Glauben und die ersten Erfahrungen gemacht hat, auch nicht immer die ersten positiven Erfahrungen, dann kommt das schon so ein bisschen raus, dass man ihn langsam aber sicher versteht, was bedeutet das, die erste Liebe verlassen. Lasst uns mal ein bisschen in die Bibel hineinschauen. Ich habe einen längeren Text, Lukas 7, 36 bis 50. Den lese ich euch nicht, den erzähle ich euch, aber zu Hause könnt ihr euch das dann ja mal in Ruhe durchlesen, ob ich das auch richtig wiedergegeben habe. Also Jesus ist ja ziemlich berühmt gewesen in dieser Zeit. Und irgendwann kam ein Pharisäer auf die Idee, ihn mal einzuladen zu seinem Haus und wollte ihm mal ein gutes Mittagessen, ein gutes Essen spendieren und hat ihn jetzt eingeladen. Und als er denn dort war, der Jesus, kam eine Frau zu ihm. Ich weiß nicht, wie das damals war. Also bei mir zu Hause kann nicht einfach irgendeine fremde Frau rein. Aber vielleicht war das ja damals alles etwas öffentlicher. Deswegen wundert mich das manches Mal. Aber die ist jetzt nun mal rein und die hat dann angefangen zu weinen, hat Jesus die Füße mit ihren Tränen benetzt, hat mit ihren Haaren, früher hatten die Frauen ja ziemlich lange Haare, dann die Füße abgetrocknet und hat eine wirklich sehr, sehr wertvolle, also wirklich teure Salbe genommen und hat ihn damit die Füße eingesalbt. Und dieser Pharisäer, der hat jetzt bei sich gedacht, also wenn der Jesus wirklich Prophet wäre, dann wüsste der, was das für eine Frau ist. Denn das war eine, ja, ich sag's mal jetzt ganz frei raus, eine Hure. Das war eine Frau, die alles andere als oben in der Gesellschaft stand, sondern das war wirklich so eine schlechte Frau, wenn man so will. Jemand, der von den Juden nicht anerkannt wurde. Und das dachte er so bei sich und Jesus merkte das. Und was hat Jesus gemacht? Hat ihm nicht recht gegeben, ist nicht so seine Art, sondern hat ihm eine Geschichte erzählt. Und zwar, dass ein Mann da war, der hatte Schuldner. Die schuldeten ihm Geld. Den einen 50 Dinare, dem anderen 500 Dinare. Und er kam jetzt auf die Idee, weil die kriegen das sowieso nicht hin, mir das zurückzuzahlen. Also ich erlasse ihnen das Geld. Ja? Und dann fragt er diesen Pharisäer, was meinst du? Wer ist ihm dankbarer? Der die 50 erlassen bekommen hat oder der die 500 erlassen bekommen hat? Was meint ihr? Genau, du kennst die Geschichte, gell? Natürlich, je mehr man geschenkt bekommt, desto mehr ist man noch dankbar, oder? Ich weiß noch, mein Neffe damals, wenn wir den so ein paar Sachen für sein Sparbuch schenken wollten, da sagt er immer, weißt du, ich sammle Scheine. Der war nicht zufrieden mit ein paar Euro Münzen, der wollte gleich das Richtige, ja? Also, das hat er jetzt dem Pharisäer erzählt. Der Pharisäer hat auch richtig geantwortet. Er hat auch gesagt, der das meiste Geld eben erlassen bekommen hat. Und dann sagt er zu ihm, pass auf, ich bin zu dir gekommen, du hast mir meine Füße nicht gewaschen, obwohl es nach jüdischer Tradition eine Vorschrift kann man nicht sagen, aber eine Tradition war, den Gast, die zu Gast kamen, die Füße zu waschen. Das machte der Gastgeber natürlich nicht selbst, das wurde dann von einem Sklaven oder so gemacht, aber es war Tradition. Und Jesus sagte, du hast mir meine Füße nicht gewaschen und du hast mir meine Füße auch nicht gesalbt. Ja? Aber diese Frau ist ohne Unterlass die ganze Zeit dabei, meine Füße zu waschen, meine Füße zu salben und sie zu küssen. Du hast mir auch keinen Bruderkuss gegeben. Und das ist der Grund, sagte er, wem viel vergeben wird, der lebt auch viel. Und wem wenig vergeben wird, der lebt auch wenig. Und das ist dieses Beispiel. Dann hat er natürlich etwas gemacht, was den Pharisäern wieder auf die Palme ging. Er hat zu der Frau gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Das konnte er, weil er der Sohn Gottes war, konnte er das tun. Natürlich haben die Pharisäer das nicht ganz so gesehen, aber dein Glaube hat dich gerettet, sagt er, geh hin in Frieden. Toll, oder? Also diese Frau hat wirklich an Jesus geglaubt und ihr wurde viel vergeben. Wie ist das bei uns? Ich weiß ja nicht, wir sind ja jetzt nicht unbedingt eine Horde Schwerverbrecher, haben nicht irgendwelche Leichen im Keller oder sonst irgendwas. vielleicht, okay, bei euch. Nein, ich denke, dass manchmal so in einer in Anführungszeichen Hochkultur, wie wir hier in Deutschland ja haben, gibt es ja ein Bürgertum, und das Bürgertum ist ja normalerweise jetzt nicht so schlecht oder so, hat so viel Sachen auf dem Kerbholz, dass man sagen kann, uns wird jetzt viel vergeben. Ich weiß, Steuer und alles okay, aber sonstige Dinge sind wir doch recht gesellschaftsfähig. Ist das der Grund, warum wir so wenig lieben? Es ist die Frage. Ja. Und doch sagt die Bibel, es ist wichtig, weil die erste Liebe zu verlassen, ist ja ein Kritikpunkt, den Jesus hier an die Gemeinde gibt. Und darum, denke ich, ist es auch mal wichtig, darüber nachzudenken. Für ihn, für Jesus selbst, ist das sehr, sehr wichtig. Und das hat auch seinen Grund. Es gibt noch mehr Stellen natürlich. Epheser 3, 19. Und zu erkennen die erkenntnisübersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Also du suchst Fülle, wie auch immer die aussehen mag, dann musst du die erkenntnisübersteigende Liebe des Christus begreifen. Versteht ihr? Es hat einen Sinn, warum das da drin steht. Ich kann kein kalter Hund sein und eine Fülle des Geistes oder wie auch immer ich das jetzt ausdrücken mag, haben. Das haut nicht hin. Da muss die erkenntnisübersteigende Liebe des Christus in meinem Herzen wohnen. Weil das Problem ist, dass Gott nämlich Liebe ist. Das ist ja das Schöne daran. Wir haben einen liebenden Gott, einen Gott, der die Haupteigenschaft hat, zu lieben. Das ist seine Eigenschaft. Sonst hätte er uns nicht geschaffen. Die Mühe hätte er sich nicht machen müssen, oder? Und den Ärger, den er seitdem am Hals hat. Das hat er getan, weil er uns liebt. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Also, wenn du nicht lieben kannst oder nicht Liebe hast in deinem Herzen, hast du Gott nicht erkannt, weil Gott Liebe ist. Auch das ist ganz, ganz wichtig. Oder Johannes 4, Vers 16. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm. Auch das ist wichtig zu erkennen. Liebe ist nicht irgendeine, ja, ich sag mal so, Lieblingsthema von irgendwas, sondern Liebe ist eine zentrale Bedeutung in unserer Beziehung zu Gott. Wenn die nicht stimmt, stimmt auch unsere Beziehung zu Gott nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen ist es so. Der Herr richte eure Herzen auf die Liebe Gottes und auf das Ausharren des Christus. Auch das wieder, dass der Paulus jetzt sagt, wir sollen unsere Herzen darauf ausrichten, dass Gott die Liebe ist. All diese Dinge habe ich euch genannt, damit wir begreifen, wie wichtig die erste Liebe ist, die wir zu ihm haben. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Also wenn ich so an mein Leben denke, ich bin ja jetzt so ein Quereinsteiger, ich bin ja nicht unbedingt im christlichen Elternhaus groß geworden und habe mich mehr oder weniger ganz alleine, ohne Gemeinde, für Jesus entschieden, durch ein Buch, habe ich euch ja schon erzählt. Und ich habe am Anfang ziemlich viel Unsinn angestellt als Christ. Ich habe dann in dem Buch gelesen, zum Beispiel, wir sollen unseren Zehnten geben. Aber wo gibst du jetzt deinen Zehnten hin, wenn du keine Gemeinde hast? Und dann bin ich so in Bremen über den Marktplatz gelaufen. Ich hatte so meine 100 D-Mark damals dabei, das war so mein Zehnter. Und habe jetzt so Gott gebeten, Herr, zeig mir doch, wo ich dieses Geld hin tun soll. Verrückt, oder? Naja, dann habe ich da eine Tombola gesehen. Es gab so eine Bürgerparks-Tombola, für einen guten Zweck natürlich. Aber dann habe ich mir überlegt, da kostete ein Los eine D-Mark. Und bei 100 Losen ist die Wahrscheinlichkeit, dass man was gewinnt, relativ hoch, oder? Das wollte ich aber nicht. Ich wollte jetzt ja nicht noch einen Nutzen aus meinen Sehnen ziehen. Also habe ich gedacht, nee, das kann es nicht sein. Weiß nicht, ob ihr so verrückte Gedanken kennt. Also wenn ich etwas gebe, will ich ja auch nichts davon zurückkriegen. Irgendwie. Das wäre ja jetzt auch Quark. Also habe ich weitergebetet und dann habe ich da irgendeine Frau gesehen, so mit Drehorgel, und habe gedacht, na, das könnte was sein. Die hat so ein richtig schönes, mürrisches Gesicht gehabt, war so richtig sauer. Die ist wahrscheinlich von ihrem Stammplatz da, wo sie Drehorgel gespielt hat, vertrieben worden. Vielleicht hatte sie auch keine Genehmigung, keine Ahnung. Irgendwie hat die mich angesprochen. Dann bin ich zu ihr hin, habe ihr das Geld in die Hand gedrückt und habe zu ihr gesagt, danken Sie nicht mir, danken Sie Gott, und bin weg. Ich glaube, die untere Kinnlade ist bis zum Boden gefallen bei der. Das wird die wahrscheinlich ihr ganzes Leben nicht vergessen haben. Aber das war so verrückt. Ich war so, tut mir leid. Oder ich habe zu Leuten dann erzählt, was ich erlebt habe, einfach so. Ich habe da jetzt gar nicht groß mir Gedanken gemacht, ob das richtig ist oder falsch, was ich sage. Ich habe einfach erzählt, was Gott mit mir gemacht hat. Einfach verrückt. Aus der Begeisterung, aus der ersten Liebe, aus dem ersten Schmetterlingsgefühl heraus. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr so euren Ehepartner oder eure erste Freundin kennenlernt, dass man da auch so ein bisschen verrückt ist. Einfach so, aus Liebe macht man diese Dinge. Das sind Werke der ersten Liebe, oder? Man möchte die Welt davon informieren, dass es so toll ist, mit Gott zu leben. Das ist das, was man macht. Und ich denke, wenn wir dahin kommen, wieder, dass wir anfangen, Gott zu lieben, dann wären wir nicht verrückt, nicht so wie ich. Ich habe mittlerweile eingesehen, dass es bessere Wege gibt, seinen Zehnten zum Beispiel einzusetzen oder andere Dinge zu tun. Aber man ist doch begeistert von dem. Und ich denke, dass wir immer begreifen müssen, dass Liebe keine Theorie ist. Liebe ist immer etwas Tatvolles. Und ich denke, Liebe muss aus der Tat kommen. Wenn wir den Jakobusbrief zum Beispiel anschauen, der sagt, Glauben ohne Werke ist tot. Also ist auch Liebe ohne Werke tot. Wenn ihr ständig zu euren Ehepartnern sagt, ich liebe dich, aber kümmert euch sonst überhaupt nicht um den anderen. Ja, ihr Männer, nicht mal eine kleine Blume zum Geburtstag oder ihr Frauen, nicht mal das Lieblingsessen. Ihr merkt, ich bin etwas konservativ. Ja. Kann ja auch andersrum sein, keine Ahnung. Mir gelingt es jedenfalls nicht, Dollys Lieblingsessen zu kochen. Da habe ich kein Talent zu. Aber ihr wisst, was ich meine. Wenn die Liebe keinen Ausdruck hat, wo ist sie dann? Ja? Liebe muss irgendwo auch in der Tat spürbar werden. Oder wenn ihr noch keinen Ehepartner oder so habt und immer da irgendwelche Leute anschmachtet, die ihr nett findet, ja, und nicht mal den Schritt darauf zumacht und mal ein Bekenntnis abgibt, ich finde dich ganz toll oder wie auch immer, ja, dann kommt da auch nichts raus, oder? Dann bleibt das Ding platonisch. Ist jedenfalls so meine Erfahrung. Es sei denn, ihr habt eine gute Freundin oder einen guten Freund, der da ein bisschen mit der Brechstange nachhilft. Dann, ne? Man muss praktisch werden. So ist Liebe eben gedacht. Liebe ist etwas, was Werke hat. Und so ist auch diese Stelle gemeint, Lukas 9, 26. Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird der Sohn des Menschen sich schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der Vater und der heiligen Engel. Also sich mal lächerlich machen, sage ich jetzt mal zu gut Deutsch, um Jesu willen, ist ein Zeichen davon, dass ich ihn lieb habe. Ja? Denn lass doch mal die Arbeitskollegen lachen, dass du auch so einer von diesen Verrückten bist. Mach doch nichts. Hier in Deutschland wird dir nicht die Rübe abgeschnitten, wenn du sagst, ich bin Christ. In anderen Ländern ist das anders, aber hier ist es eben nicht so. Hier darfst du das sagen. Ja? Das Schlimmste, was dir passiert, ist, dass sie dich alle für auch so einen Verrückten halten. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, Rübe ab oder ausgelacht zu werden, aber ich denke mal, das kann man noch ertragen. Sich nicht schämen, dass man Christ ist. Dazu zu stehen, das ist doch etwas. Stellt euch vor, ihr würdet jemanden heiß und innig lieben, aber würdet niemandem sagen, dass ihr das tut. Ihr hättet so eine heimliche Beziehung, ja? Das geht auch nicht gut. Irgendwann sagt der Ehepartner, ja, schämst du dich wegen mir? Nimmst mich nie mit in die Öffentlichkeit? Immer treffen wir uns heimlich? Ist auch irgendwie merkwürdig, oder? Ich finde schon, es sei denn, es ist eine Geliebte. Und das geht sowieso schief. Eben. Also ist das Bekennen, das Sagen, ich stehe zu dem anderen, ich liebe ihn, ich finde ihn toll, das ist wichtig. Und nichts anderes meint diese Stelle. Also sei auch mal ein bisschen tough und sag es, wenn du ihn liebst. Johannes 13, Vers 34 sagt der Johannes, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Die Liebe zu Gott ist ja keine Einbahnstraße, sondern die Liebe muss ja durch uns hindurchfließen. Auch das ist ganz, ganz wichtig, dass wir lernen, dass unsere Liebe zum Nächsten ein Ausdruck Gottes Liebe zu ihm ist. Ich denke, auch das ist gelebte Liebe. Denn wenn ihr euch vorstellt, Gott liebt mich, obwohl ich so ein Chaot bin, packe ich das dann nicht zu sagen, okay, er liebt auch den anderen, der in meinen Augen vielleicht noch ein größerer Chaot ist? Das ist wichtig, dass wir anfangen, das, was wir bekommen haben, weiterzugeben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Liebe etwas sehr Vergängliches ist. Es hält nicht. Es geht ziemlich schnell weg, wenn ich es nur für mich behalte. Aber wenn ich es weitergebe, dann wächst es. Kennt ihr dieses Gefühl, man will seinem Ehepartner etwas schenken? Ich finde das immer sehr prickelnd. Also wenn man sich so überlegen muss, was schenke ich, was mache ich, wo kann ich mal was Besonderes machen, das steigert in mir die Liebe zu meinem Partner. Obwohl es ja eigentlich etwas ist, was ich weggebe, bekomme ich doch viel, viel mehr zurück. Oder wenn ihr irgendwo freiwillig arbeitet, ich weiß nicht, ob ihr sowas macht im Altenheim oder irgendwo anders mal, oder wenn ihr jemanden habt, der krank ist und ihr besucht ihn mal, merkt ihr, wie viel da zurückkommt. Natürlich opfert man in dem Moment Zeit, vielleicht sogar Geld und Ähnliches. Aber spürt doch mal, was da zurückkommt an Dankbarkeit, an Wärme und auch einfach dieses Gefühl, ich tue etwas Richtiges. Es bringt etwas, ja. Wenn ihr mal einkaufen geht für jemanden oder. Also diese Bruderliebe hat doch etwas ganz, ganz Entscheidendes. Ich habe sie jetzt ein bisschen allgemein gesagt. Gemeint ist allerdings die Liebe in der Gemeinde. Und ich glaube, da brauchen wir noch eine ganz besondere Dosis von, oder? Dass die Bruderliebe, also die Liebe zu den Gemeindemitgliedern größer wird und stärker wird. Weil wenn man so auf einem Raum hängt, kann es doch immer mal wieder zu Spannungen und Missverständnissen kommen. Und das Einzige, was hilft, ist Vergebung und Liebe. Immer, überall. Und dann noch etwas, was natürlich weit über die Bruderliebe hinausgeht, was ich ehrlich gesagt noch nie praktisch anwenden musste, jedenfalls nicht in der Schärfe, wie es hier vielleicht gemeint ist. Aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Das ist die höchste Form der Liebe, die in der Bibel steht. Menschen zu lieben, das steht in Lukas 6, 27, die mir nicht wohlgesonnen sind. Es gibt so eine Geschichte, da hat ein im vorigen oder vor vorigen Jahrhundert gab es ja die evangelischen Christen hier in Europa, die verfolgt wurden von den Katholischen. Und da gab es eine Zeit, wo sie bestialisch hingerichtet worden sind. Also in der Schweiz zum Beispiel wurde denen irgendwas Schweres angebunden, ein Mühlstein oder ähnliches, dann wurden die da in Thuner See geschmissen und ähnliche Sachen. Hier in Deutschland wurden sie verbrannt und. Also es war schon recht rüde, wie die Christen da miteinander umgegangen sind, die Katholischen und die Evangelischen. Es war also ein richtiger Bruderkrieg, kann man sagen, Bürgerkrieg, relativ schlimm. Und da gibt es eine Geschichte, da ist einer aus dem Gefängnis, ein evangelischer Christ, mit mehreren Leuten geflohen, ist über das Eis, ich weiß nicht, ob es der Thuner See war oder was, gelaufen. Und die Schergen hinter ihm, also die Soldaten hinter ihm her. Und mit einmal hörte er Schreie und da sah, wie ein Soldat durch seine schwere Rüstung natürlich auch eingebrochen war ins Eis und er wäre jämmerlich ersoffen. Was macht dieser Mensch jetzt? Eigentlich hätte er Gott danken können und könnte sagen, wow, super, du hast mir die Flucht ermöglicht, jetzt kann der mich nicht mehr verfolgen, jetzt kann ich abhauen. Nein, was macht der Verrückte? Er dreht um und holt den da raus. Zieht den da aus dem Wasser raus. Was macht dieser nette Soldat? Lässt ihn nicht laufen, sondern nimmt ihn gefangen. Kurze Zeit später war der tot. Versteht ihr? Der hat das ernst genommen, was ich gerade gesagt habe. Der hat seinen Feind geliebt. Er hat ihm das Leben gerettet. Wahnsinn, wenn ich mir das vorstelle, kribbelt es bei mir überall. Also, das ist die höchste Form der Liebe. Eine praktische Anwendung dem, was Gott eigentlich gesagt hat. Und dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, das wir am Anfang gehört haben, dass ihr darin wandeln sollt. Also, die praktische Auswirkung ist, dass wir tun, was Jesus uns sagt, dass wir danach leben, dass wir uns nicht ständig auf die Hinterbeine stellen und sagen, das tue ich nicht, das mache ich nicht, das will ich nicht oder wie auch immer. Männer sind da ja ein bisschen, wie soll ich sagen, gehorsamer als vielleicht die Frauen, weiß nicht genau, vielleicht auch anders. Die sind eher so, dass sie das tun, was die Frauen ihnen sagen. Oder? Okay. Also wieder nicht. Männer, dann gebe ich euch einen Satz. Happy wife, happy life, sage ich da nur. Versucht es mal und ihr werdet merken, es ist schon nicht schlecht. Man darf sich zwar nicht alles gefallen lassen, aber da ist schon was dran. Also, wenn ich jemanden lieb habe, versuche ich ihm nicht weh zu tun. Ist das richtig? Und wenn er etwas von mir möchte, dann tue ich es doch auch. Nicht, weil ich es muss, weil da einer mit der Pistole hinter mir steht, sondern weil es mir Spaß macht, weil es schön ist und weil es ein Stück auch Erfüllung ist, dem anderen etwas Gutes zu tun. Also Jesus gehorsam sein ist für mich kein Muss, kein Zwang, keine Voraussetzung für irgendetwas, sondern Folge, weil ich ihn lieb habe. Ich mag es nicht, ihn traurig zu machen. Und deswegen tue ich, was er von mir möchte. Und vielleicht so als wichtigsten Gedanken für mich, Galater 5, Vers 13. Denn in Christus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Selbst das, was wir glauben, hat doch die Bedeutung oder hat doch die innere Kraft der Liebe. Ja? Ich nenne euch ein paar Beispiele, ein bisschen was Geistliches. Stellt euch vor, ihr habt eine Gabe von Gott bekommen. Nehmen wir mal an, ihr habt die Gabe der Prophetie bekommen. Ja? Warum setzt ihr sie ein? Damit ihr die tollen Propheten seid? Nein, damit Gott durch euch Menschen etwas sagen kann, oder? Auch das ist die Liebe, die in Aktion tritt. Und zwar ist das die einzige Motivation, sage ich jetzt mal, die Gott wirklich akzeptiert. Oder ihr habt die Gabe, Menschen gesund zu machen. Warum? Damit ihr die tollen Leute seid und immer vorne steht? Nein. Damit Menschen gesund werden können, die es nicht haben. Auch da soll Liebe der Motivator sein. Denn Liebe ist etwas, was den Menschen dahin gibt. Und was Gott wirklich will, das ist es. Gott möchte, dass ihr Dienste untereinander tut, aber Dienste eben in Liebe. Das ist die Motivation. Und schaut mal Jesus an, als der Lazarus gestorben war. Hat er sich dahingestellt und hat gesagt, oh, super, wieder eine Gelegenheit, Gottes Größe und Gottes Herrlichkeit zu beweisen. Ja, hier wird jetzt ein Wunder passieren. Super. Nein, steht was ganz anderes. Er war erschüttert. Also er hat geweint. Und das nicht nur so eine Krokodilsträne, sondern ich weiß nicht, ob ihr einen Menschen schon mal erlebt habt, wenn er erschüttert ist. Der heult ohne irgendwelche Hemmung. Ja? Das hat ihn bewegt. Diese vielen trauernden Menschen. Das Schicksal dieser beiden Frauen, die keine Chance hatten, in dieser Gesellschaft irgendwie weiterzuleben, ohne vielleicht in Prostitution oder was, ihre paar Kröten dann zu verdienen, damit sie weiterleben. All das hat er gesehen, was da vielleicht gekommen wäre. Diese Not durch den Tod des Bruders, das hat er gesehen. Und darum hat er ihn wieder auferweckt. Spürt ihr den Unterschied? Tätige Liebe ist etwas anderes. Und wenn wir hineinschauen in die erste Liebe, dann ist das, glaube ich, das Wichtigste, was wir tun sollten. Dass wir unsere Motivation überprüfen. Warum tue ich etwas? Warum bin ich in der Kinderarbeit? Warum mache ich hier vorne Leitung? Warum leite ich die Gemeinde überhaupt? Warum sage ich was in der Gemeindestunde? Was ist die Motivation dahinter? Was ist meine Motivation, warum ich Menschen besuche und mit ihnen rede? Den Technikdienst mache, den Lobpreis oder das Klo putze. Ja? Was motiviert mich wirklich? Und ich glaube, dass wir an dem Punkt an die erste Liebe rankommen. Genau das meint dieses Wort. Wenn ich diese Liebe verlasse und aus irgendeinem anderen Grund tätig werde, für mich, für mein Ansehen oder was auch immer der Grund sein mag, vielleicht auch Zwang gibt es ja auch, dann ist das das, was Jesus hier bemängelt. Er möchte nicht, dass du irgendwo irgendetwas ohne Liebe tust. Und genau das ist das, was er an dieser Gemeinde bemängelt. Schaut euch diese Sendschreiben mal an, er hat da nicht gar nichts anderes. Super Gemeinde, würden wir sagen. Ja? Alles da. Aber die Basis ist falsch. Das Fundament der Gemeinde ist falsch. Und das ist die Liebe. Und wenn die nicht stimmt, wenn deine Motivation nicht die ist, die Jesus eigentlich von dir erwartet, dann stehst du eigentlich wie Petrus da. Und Jesus steht vor dir und sagt, hast du mich lieb? Hast du mich wirklich lieb? Oder liebst du mich mehr als die anderen? Weil das die Motivation ist. Das ist das, was dahinter steht. Und ich denke, dass wir anfangen sollten, darüber nachzudenken. Wenn Jesus das sagt, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast, dann ist das wirklich eine Botschaft, die wir in unsere Herzen aufnehmen sollten. Und uns Gedanken machen darüber, wie war das am Anfang? Was habe ich am Anfang gemacht? Oder wenn du vielleicht zu denen gehörst, denen wenig vergeben wurde, weil du einfach wenig ausgefressen hast, ja, dann fang jetzt nicht an, irgendwelchen Unsinn zu machen, damit dir dann mehr vergeben werden kann. Nein. sondern such dir die Dinge raus, was Gott wirklich für dich Gutes getan hat. Stell dir mal vor, seine Liebe ist wie das Meer. Und ich komme aus dem Norden, ich weiß, dass Meer ganz schön viel ist, ja, und ganz schön groß. Und dass man sich da drauf verlaufen kann. Und genauso kann man sich verlieren in seiner Liebe. Die ist riesig. Es gibt nichts, was dich trennt von seiner Liebe. Du bist der Mittelpunkt dieser Liebe. Und auch wenn ihr dieses Gleichnis euch mal vor Augen führt mit dem verlorenen Sohn. Für mich ist der wirklich Verlorene der Zweite, der ältere Bruder, der alles hatte. Ja. Und nie begriffen hat, dass sein Vater ihn liebt. Das hat er nie begriffen. Der hat immer im Gehorsam gelebt, aber nie in der Liebe. Der hat nie diese Liebe Gottes wirklich erleben können. Mein Gott, der hätte jeden Tag so ein Schaf schlachten können oder was immer die da essen. Ja? Jeden Tag hätte mit seinen Freunden da abends nach Feierabend eine tolle Party feiern können. Der Vater hätte nichts gesagt. Oder? Der hat ihm ja sogar gesagt, warum hast du das nie gemacht? Alles, was meines, gehört dir. Und wenn man älterer Christ ist, dann ist das manchmal schwierig, wieder in diese Feierlaune hineinzufallen, oder? Einfach mal wieder ich sage jetzt mal mit meinen Worten, so eine Session machen, wo man sich einfach nur wohlfühlt. Wo man sich einfach nur fallen lässt und sagt, Herr, so schön bei dir zu sein. Setzt euch doch mal oben, ihr habt doch hier so eine herrliche Gegend. Hier gibt es doch bestimmt etwas höhere Hügelchens, wo man sich mal draufsetzen kann, so einen Sonnenuntergang anschauen kann. Also bei mir geht bei sowas das Herz auf. Vielleicht ist es bei euch was anderes. Und sich einfach vorstellen, Mensch, du bist einfach klasse, Gott. Ja? Mach doch einfach mal wieder so etwas. Ich weiß noch, als junger Christ sind wir immer raus aus Bremen, haben Lagerfeuer angemacht, haben da ein paar Würstchen gebraten und haben uns einfach an Gott gefreut. Gitarre dabei, so war das damals, ja. Weiß nicht, ob ihr es genauso gemacht habt, aber das war einfach schön. Ich weiß noch, mit meinem Bruder oben auf dem so einen Jägerstand sind wir raufgeklettert und dann haben wir uns die Sterne angeguckt, das war so herrlich. Einfach so. Das war keine Evangelisation, das war keine Pflichtveranstaltung. Das hast du einfach so gemacht, weil du mit Gott zusammen sein wolltest, weil du Jesus im Herzen hast und weil du dich daran gefreut hast. Auch wenn du älter schon bist und vielleicht nicht mehr auf den Hochstand raufkommst, okay, macht ja nichts. Aber es gibt doch andere Dinge, die du tun kannst, wo du einfach mal eine christliche Feier machen kannst. So wie früher, wo du dich wohlfühlst, wo es schön ist. Vielleicht bist du auch eher der, der in der Badewanne mit ein paar Kerzen liegt, keine Ahnung, und da so eine Session hat. Auch schön, ja? Lass es dir einfach gut gehen und freu dich an der Herrlichkeit und an der Liebe Gottes. Das ist eigentlich das Entscheidende dann in diesem Moment. Also, die Liebe, die wir verlassen, wird irgendwann für uns zum Problem. Schön an diesem Wort ist, was ich euch vorgelesen habe, dass Jesus nicht gesagt hat, ich schmeiß euch raus, sondern er schiebt nur den Leuchter ein bisschen beiseite, also so ein bisschen aus seinem Sichtfeld heraus. Oder mit meinen Worten, dann geht es eben wieder ein bisschen um den Kadesh Barnea rum. Ja, ab in den Kreisverkehr, und wieder ein paar Runden drehen, bis man an den Punkt gekommen ist, wo man gerafft hat, hoppla, jetzt wird es Zeit, ernst zu machen. Aber das möchte ich niemandem gönnen. Lasst es nicht zu. Lasst wieder diese neue oder diese erste Liebe in euren Herzen aufflammen. Und wenn es sein muss, tut Buße. Sagt, tut mir leid, Jesus, ich habe irgendwo den Weg verloren. Ich bin irgendwo abgegangen und bin mehr in die gesetzliche Ecke reingerutscht. Das wollte ich nicht. Ich wollte mehr bei dir bleiben. Das hatte ich mir vorgenommen. Und jetzt sind die Gebote so groß und so schwer und so groß. dass ich sie nicht mehr halten kann und dass meine Mundwinkel nach unten gefallen sind und es nur noch um Leistung geht, aber nicht mehr um die Liebe zu dir. Dann tut man Buße und sagt, nein, weg damit. Ich brauche nur dein Kind zu sein, deine Hand zu halten und mit dir zu gehen. Und dann wird das passieren, was der Philipperbrief sagt, Philipper 2, Vers 2. So erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid. Das ist das, was sich Gott vorstellt. Das ist Gemeinde, ja, wo Brüder einmütig zusammen sind. Das wünsche ich so jedem, der Gemeinde kennenlernt. Und ihr werdet merken, dass diese Werke uns als Gemeinde zusammenführen. Also wenn die erste Liebe vielleicht nicht mehr so im Mittelpunkt eures Lebens ist, kehrt um. Lasst nicht zu, dass euer Leuchter beiseite geschoben wird, sondern sagt, okay, Herr, hier bin ich. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich brauche deine Nähe, deine Liebe. Ich brauche dieses innere Feuer wieder, was ich am Anfang meiner Beziehung zu dir hatte. Und wenn du es nicht kennst oder noch nie richtig gesehen hast, dann lass dich erfüllen von dieser Liebe. Auch das geht. Amen.